In Psalm 53 sagt der Psalmist so, Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder herab. Er schaut auf uns herab. Warum? Zu sehen, ob jemand so klug sei, dass er noch Gott fragt. Ich nehme an, du bist heute Abend hier, weil du noch Gott fragst. Sonst wärst du bestimmt nicht hier, meine ich wenigstens. Und deshalb bin ich unter kluge Leute. Das sind viele, die gar nicht nach Gott fragen. Aber ich freue mich über solche, die noch Gott suchen, in dem Sinn, Gott, was ist dein Wille? Und da muss man immer wieder zurück zu den Anleitungen, die er uns gegeben hat. Vor ein paar Tagen nahm ich einen Anhalter mit und dann sprachen wir und dann sagte ich, ich hätte für das Auto, was ich fahre, so Anleitungen. Wird gesagt, wann ich Öl wechseln soll, den Reifendruck nachprüfen und so weiter. Ich könnte die Anleitungen aus dem Fenster rauswerfen und fahren. Solange es fährt, warum brauche ich die Anleitungen? Aber ich wäre weiser, wenn ich die Anleitungen folgen würde. Und ob ich das auch tue, und wenn ich das auch tue, ist trotzdem nach 15, 20 Jahren das Auto auf dem Schrotthaufen. Aber das Auto ist noch lange nicht so kompliziert, sagte ich zu ihm, wie wir es sind. Denke mal an den Hersteller, der uns hergestellt hat. Ist doch interessant, wenn man so den Körper betrachtet, nicht? Was sind wir nicht wunderbar gemacht? Ich kann zum Beispiel, wenn ich meine Bibel, und das sind ziemlich dünne Blätter, es gibt Bibel noch mit dünnerem, aber da kann ich schon ziemlich genau feststellen, wenn ich so, ob ich zwei oder ein Blatt in der Hand habe, nicht? Ist das nicht interessant? So empfindlich sind die Finger, die Gott uns gegeben hat. Es sind viele andere Dinge. Staune immer wieder über diesen Körper, was Gott gemacht hat. Und ich sprach darüber. Da sagte ich zu ihm, weißt du, es wäre doch auch ganz vernünftig, dass der, der uns hergestellt hat, wenn ich das mal so sagen darf, dass er uns auch wieder Anleitungen geben. Würde uns doch nicht einfach schaffen und dann sagen, gut, jetzt tu du, was du willst, es macht nichts aus. Er hat uns Anleitungen gegeben. Und es ist gut, dass wir uns danach richten. Was hat er uns zu sagen? Naja, ich konnte ihm dann sagen, das hatte bis dann schon, glaube ich, festgestellt, es geht um die Bibel. Ich brauchte ein weiteres Beispiel. Ich hatte in der Bibelschule oft mit Bauern zu tun. Und da war das eben so, wenn sie an Bau anfingen, dann hat schon jemand, der die Verantwortung trug, schon gleich den Plan genommen und mit Plastik eben überzogen. Denn sie wussten, sie werden sehr viel diesen Plan gebrauchen, ob es regnet oder nicht. Immer wieder nachschauen, wo kommt die nächste Leitung, wo muss ich ein Loch lassen und so weiter. Man richtet sich nach dem Plan. Man fängt nicht nur mal so an zu bauen und hofft, dass am Ende irgendwie ein Haus entsteht. Gott hat uns einen Plan gegeben. Und es ist nicht nur, dass man einmal schaut und dann durch das Leben geht, sondern man muss immer neu kontrollieren. Was steht hier wohl geschrieben? Und dann freue ich mich auch, dass ich wissen darf, dass das Wort nicht leer zurückkommt. Ich bin jetzt schon seit dem 27. oder 26. März, ich weiß nicht mehr ganz genau, mir geht es so wie der Mann, der zum Arzt ging und sagte zu ihm, er hätte so Schwierigkeiten, Dinge zu behalten. Oh, sagt der Arzt, seit wann hast du das Problem? Er sagt, welches Problem? Naja, mir geht es auch manchmal schon so, nicht? Also, dass ich vergesse, was ich in Wirklichkeit... Aber in jedem Fall bin ich schon von vor Ostern in Deutschland. Bin 2,5 Wochen in der Schweiz gewesen. Ich habe fast ohne Ausnahme jeden Tag wenigstens eine Stunde gehabt. Manchmal auf zwei. Und es soll noch so weitergehen bis Ende Juni. Meine Frau kommt, so der Herr will, Mitte Mai, dass wir die letzten 6 Wochen noch zusammen sind. Und ich weiß, ich habe euch das schon vorher gesagt. Sie fehlt mir sehr, weil sie selber sagt, wenn wir so zusammenreisen, dann teilen wir uns alles. Ich tue die Arbeit und sie wird müde. Also mir fehlt das, jetzt muss ich beides machen. Nicht? Aber sie wird kommen und ich freue mich, dass sie bald wieder bei mir sein wird. Wir fangen in Wirklichkeit zu der Zeit, wenn sie kommt, über Pfingsten habe ich eine Freizeit in Wüstenrot. Und dann geht es weiter in den verschiedenen Gemeinden, Kreise, Hauskreise oder was immer sich dann, wo immer ich dann Leute finde, die ich vielleicht kann eine Ermutigung sein. Ich hatte auch in der Schweiz so verschiedene, ja, ganz interessante Stunden. bin auch spazieren gegangen in dem Wald eines Tages, habe ich so fünf verschiedene Leute getroffen, zweimal ein Ehepaar und dann nochmal ein Mann. Und ich fing an, ich sagte, weißt du, ich komme von Kanada, um hier in der Schweiz spazieren zu gehen. Wenn ich das Wort Kanada sage, dann spitzen die Leute gleich die Ohren. Oh, Kanada. Ja, ich habe auch einen Verwandten irgendwo, nicht? Dann hat man schon ein Gespräch, nicht? Oder ich möchte auch gerne mal nach Kanada. Das ist auch sehr oft wird das gesagt. Und naja, dann sprachen wir so ein bisschen, aber dann dürfte ich immer wieder sagen, und wisst ihr was, ich weiß noch von einem schöneren Platz als die Schweiz. Die sind ja gewöhnlich nicht stolz auf ihr Land, nicht? Gewöhnlich, wenn man so sagt, wo kommst du her? Die sagen nicht, ich komme von der Schweiz, sondern ich komme von der schönen Schweiz, nicht? Das fehlt mir immer wieder. Gute Propaganda für die Touristen. Habe auch angefangen zu sagen, ich komme von dem schönen Kanada, nicht? Das muss man auch sagen, nicht? Naja, wie man das auch sagt. In jedem Fall, dann habe ich darauf hingewiesen, es gibt noch einen viel schöneren Platz. Und dann war das Gespräch so ziemlich zu Ende. Als sie merkten, worum es ging. Weißt du, es ist interessant, dass Menschen im Durchschnitt kein Interesse haben an einer Heimat im Himmel. Ist das nicht komisch? Na, man anhalt damit. Versucht ein bisschen neugierig zu machen. Ich sagte zu ihm, ich habe ganz großartige Nachricht für dich. Wunderbar. Einmalig. Und versuchte dann so länger, ihm ein bisschen Interesse zu wecken. Naja, da wurde er schließlich neugierig und fragte, was ist es dann? Oh, ich sage, es sind noch wunderbare Wohnungen zu haben. Und die sind kostenlos. Du brauchst nur mal anzurufen, du kannst eine Wohnung im Himmel kriegen. Da wollte er aussteigen. Das war ihm zu viel. Ist das nicht interessant? Sollte man ihm ein Haus hier anbieten, irgendein Haus, was vielleicht in ein paar Jahren schon in Trümmern liegt, das interessiert Leute nicht. Aber eine Wohnung im Himmel, es ist schwer. Ich wurde aber, als ich so mit diesen, alle fünf waren gleich. Der eine sagte, ich habe gefragt, ob sie eine Bibel im Hause hat. Nein, Bibel. Sie war reformiert, sagte er, gehörte zu einer reformierten Kirche und er gehörte zu keiner. Aber mit einer Bibel, davon wollten sie nichts wissen. Aber weißt du, ich hatte einen Trost. Es hat nicht geregnet. Es war schön, aber sie wurden alle nass. Du fragst, wieso? Weißt du, in Jesaja 55 sagt der Prophet oder der Geist Gottes durch den Prophet, er spricht von dem Wort und sagt, dass sein Wort, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Das ist Vers 8 in Jesaja 55. So hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, es habe denn die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht, dass sie den Seemann Samen und dem Hungrigen Brot gibt. Also soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es soll nicht leer zu mir zurückkehren. Hier sagt der Prophet, es ist so wie der Regen und der Schnee. Und ob man will oder nicht, man wird nass. Kein Schirm kann einem schützen. Und deshalb sagt hier der Prophet, dass das Wort ist so wie der Regen. Wenn jetzt das Wort verkündigt wird, und ob die Person es will oder nicht, er wird nass werden. Stimmt das? Der Regen wird ihm nass machen. Also, das ist wiederum eine wunderbare Ermutigung. Nicht nur das, ich denke an ein anderes Wort, was Petrus uns sagt, es ist der unvergängliche Samen. Und um euch nochmal zu ermutigen, das habe ich euch schon vorher gesagt, bin ich auch ziemlich sicher, wenn wir reichlich sehen, sagt die Bibel, werden wir reichlich ernten. Wenn wir kärglich sehen, werden wir kärglich ernten. Dann hat Paulus vergessen, den dritten Satz zu sagen, so habe ich das dann auch zugetan. Wer nichts sät, wird nichts ernten. Stimmt das? Das ist doch die Folge, nicht? Also, wer nichts sät, du wirst nicht in deinem Garten nach Kartoffeln suchen, wenn du keine Kartoffeln pflanzt. Wäre töricht, wenn du das versuchen würdest. Man muss etwas pflanzen, man muss etwas sehen, wenn man hofft, eine Ernte zu kriegen. So soll man das Wort eben ausstreuen. Wie es auch irgendwie, wie der Herr euch führt, und dazu möchte ich ermutigen. Ich lasse jetzt ein Traktat drucken. Ich hoffe, dass das bald wird gedruckt werden. Aber es ist so, mal sehen, was ihr davon denkt. Es soll nur eine Seite, das heißt, ein Blatt sein, beide Seiten, beschrieben. Eine Seite, mit Geld kann man kaufen, ein Bett, aber nicht Schlaf, Bücher, aber nicht Verstand, Essen, aber nicht ein Appetit, Schmuck, aber nicht Schönheit, Medizin, aber nicht Gesundheit, Bequemlichkeiten, aber nicht Ruhe, Spielzeug, aber nicht Freude, ein Kruzifix, aber nicht ein Heiland, ein Platz in der Kirche, aber nicht im Himmel. Aber ohne Geld kann man haben Vergebung der Sünde. Dann brauche ich Kolosser 2, Vers 14. Ich werde das später nochmal lesen. Wir können haben zweitens Frieden mit Gott. Römer 5, Vers 1. Wunderbar. Frieden mit Gott wird uns zuteil durch den Glauben. Drittens, wir können haben eine Heimat im Himmel. Ich habe zu dem jeden einige Verse, habe die jetzt nicht aufgeschrieben. Ich habe aus der Hoffnung für alle genommen. Mir scheint das ein bisschen so, ein bisschen einfacher zu verstehen. Und deshalb, dann noch auf der anderen Seite habe ich diese Frage. Leben, wie lange? Erstens, Motten leben, so wurde mir gesagt, 3 bis 4 Tage. Kakerlaken, 26 Tage. Schnecken, 2 bis 3 Jahre. Löwen, 35. Bären, 50. Papageien, 100. Elefanten, 200. Und Menschen, ewig. Doch gut, nicht? Leben ewig. Da die Frage, bist du bereit für die Ewigkeit? Weißt du, ich finde manchmal, wenn man so ein Traktat hat, ein bisschen außergewöhnlich. Das kann man vielleicht eher verteilen. Dann habe ich weiter. Die Bibel sagt, jeder von uns, jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. Dann habe ich aus 1. Johannes 5, Vers 11, und mir gefiel das so gut, wie es auch in der Hoffnung für alle stand, da sagt, Gott aber hat ganz eindeutig erklärt, mir gefällt diese Betonung, eindeutig erklärt, dass er uns das ewige Leben schenkt, und zwar nur durch seinen Sohn Jesus Christus. Also so soll das eben gedruckt werden. Wenn du Interesse hast, es weiterzugeben, werde ich versuchen, euch einige zu schicken. Was suche ich? Ich suche irgendwie etwas, was man vielleicht auf diese Weise verteilen kann. Wie ich sagte, das ist der Samen auszustreuen, dass vielleicht hier oder da jemand doch zum ewigen Leben hindurchdringt. Vielleicht noch mal ganz kurz zu meiner weiteren Reise. Ich sagte schon, ich bin schon fast 6 Wochen schon hier, noch bis Ende Juni, und das geht von einem zum anderen. Liebes Wochenende, morgen bin ich in Siegburg, Nachmittag habe ich auch schon gehört, habe ich auch schon irgendwo eine Stunde, Sonntagmorgen in Gummersbach, Sonntagabend bin ich in Halver, und dann geht es so durch die Woche von einem zum anderen. Ich probiere wieder die verschiedenen Betten in Deutschland aus. Mal sehen, wer das schönste Bett hat. Wenn ich schlafe, ich nur eine Nacht. Meine Frau fragt wenig, wie viele Krawatten sie mitgeben soll. Ich sage nur eine, ich wechsle Zuhörer. Ich brauche die Krawatten nicht zu wechseln. Naja, so geht das bei mir. Und wie ihr schon wisst, habe ich das schon jahrelang getan. Und ich muss ehrlich sagen, ich staune, dass Gott mir noch immer die Gesundheit schenkt. Und es macht mir nichts aus. Ich kann ziemlich essen, was sie mir geben. Und ich kann ziemlich auch schlafen, wo ich hingelegt werde. Mir wurde auch gleich wieder ein Auto zur Verfügung gestellt, das ist auch wieder schön. Ich habe ein sehr schönes, neues Auto zur Verfügung gestellt bekommen. Der Mann sagt, du predigst und ich gebe dir das Fahrzeug, auf das du von einem zum anderen Platz fahren kannst. So geht uns das gut. Ich habe meine Frau heute noch gesprochen, ihr geht's auch gut. Grüßt herzlich alle, die ich so treffe. Und wie ich sagte, kommt sie später dann auch und wir werden nochmal wieder zusammen sein. Ich war voriges Jahr im Herbst nochmal für 3 Wochen in Rumänien. Das war auch schon seit ich das letzte Mal hier war. Ich durfte da in den verschiedenen kleinen Gemeinden dienen. Ich wurde gefragt bei einem Bruder, einem Baptistenprediger, ob ich bereit wäre, mal in den kleinen Dörfer zu gehen. Er sagt, alle Prediger und auch schon während der Kommunismus, die da kamen, und da kamen immer wieder Prediger, er sagte, haben immer in den großen Gemeinden, in den Großstädten gepredigt. Aber sagten viele kleine Gemeinden, wärest du bereit, mal auch da zu dienen? Ich sagte, ja, das tue ich. Da hatte ich jeden Abend in andere Städten. In einem Platz, wo ich war, da Da hatte jemand immer aufgeschrieben, wenn sie Besuch hatten, aus, besonders vom Ausland. Und er sagte, das letzte Mal, dass er einen Besuch hatte vom Ausland, war vor 70 Jahren. Jetzt war ich der Nächste nach 70 Jahren. Zu der Zeit war einer aus Russland da gewesen. Und ich muss euch sagen, wenn ich das richtig eingeschätzt habe, die waren so dankbar, mal wieder von einem anderen zu hören, diese herrlichen Worte aus der Bibel. In einem anderen Dorf, wo ich war, da war in 40 Jahren kein anderer gewesen. In diesem ersten Platz kam einer, der ist 3 Stunden zu Fuß gegangen, im Regen. Dahin zu kommen war gar nicht so einfach. Wir haben viele Kilometer nur im ersten Gang gefahren, in den Bergen herein. Und da haben wir dann dürfen hier und da dienen. Das fing sehr interessant an, als wir zur Grenze kamen. Ich hatte über 2000 Testamente gekauft und 600 Bibeln und etliche Lebensmittel und gebrauchte Kleider. Da fragte der Zollbeamter, oder dann sagten wir dem Zollbeamter, dass wir Literatur hatten. Die erste Frage, haben Sie eine Bibel für mich? Ich sagte, ja, wir haben eine Bibel für dich. Wir gaben ihm die Bibel und da waren wir auch schon gleich abgefertigt, dass wir weiterfahren konnten. Ich dachte, ist das nicht interessant, dass man an der Grenze eine Bibel haben wollte? Früher haben sie auch danach gesucht, nicht? Aber nicht für den Zweck, sondern für einen anderen Zweck. Jetzt auf einmal sind die Türen offen. Ich durfte so manches sehr Schönes erleben, auch in der Schule, wo ich war. Das war das erste Mal, dass jemand je hatte von Gott gesprochen, die Bibel genommen. Ich hatte gesucht eine, das war die 9. Klasse, ich suchte jemanden, der Englisch unterrichten würde. Und bat diese Englischlehrerin, ob ich in ihre Klasse konnte mal etwas erzählen. Da ich komme aus Kanada, ich möchte gerne den Schülern sagen, was ich so in meinem Leben mit Gott erlebt hätte. Ja, sagt sie, kommen Sie. Und dann bin ich, den nächsten Morgen kam ich. Sie sagte aber, sie hätten in der ganzen Zeit wenig Sprachunterricht gegeben. Der Ceausescu hat gemeint, wenn Sie Rumänisch sprechen, braucht man nichts anderes zu lernen. Diese Stunden wurden nie ermutigt. Englisch oder Französisch oder andere Sprachen. Und so sagte sie, weil sie noch nicht sehr viel verstehen, werde sie für mich übersetzen. Da habe ich sie alle ein Testament gegeben. Da ließ ich mal das Testament aufschlagen und da fragte ich, wer wird mal Johannes 3, Vers 16 lesen? Hat jemand das gelesen? Dann fragte ich, hat jemand schon mal diesen Vers je gehört? Nein. Fragte die Lehrerin, nein, noch nie gehört. Ich muss euch sagen, das ist ganz anders, wenn man mit Menschen spricht, denen das alles neu ist, als solche, die vielleicht schon oft gehört haben und vielleicht doch nicht darauf reagiert. Da wurde ich am Ende noch gefragt, ob ich bereit wäre für ein Fernsehinterview. Der Bruder, wo ich blieb, der hatte Verbindungen zu den Fernsehern und hatte dann auch ein Interview. Ich blieb sonst bei einem Pastor, Pastor Daniel, und seine Kirche sollte abgebrochen werden. Die Raupen waren schon gekommen und wollten diese Kirche einfach wegschieben. Und da stellte er sich vor der Kirche hin und sagt, gut, wenn die Kirche geht, dann gehe ich mit. Dann sind sie doch umgekehrt und sie haben die Kirche stehen lassen. Steht heute noch. Also, da haben schon einige Mut gehabt, eben für ihren Glauben dazustehen. Und der Sohn von diesem Pastor hat der Verbindung, er ist in Wirklichkeit ein Doktor, der eine ziemlich gute Verantwortung hat da in dem Land. Und dann hatten sie so verschiedenes gefragt, wo ich herkomme und all das. Dies war auch wieder das erste Mal. Nur ein Sender von vielleicht nur einem kleineren Kreis. Aber sowas war auch noch nie vorher über den Sender gesandt worden. Und dann kam dann die letzte Frage. Und was wollen Sie den Leuten in Rumänien sagen? Was ist Ihre Botschaft? Dann sagte ich, vielleicht könnte ich das ein bisschen so zusammenfassen, mit der Geschichte, die ihr wahrscheinlich meistens kennt, von diesem König, der hatte einen Hofnarr, wie es zu der Zeit üblich war. Und dieser König gab seinem Hofnarr einen goldenen Zepter und sagte zu ihm, wenn du je einen Mann findest, der närrischer ist als du, ein größerer Narr, wie du es bist, dann gib ihm den goldenen Zepter. Nach einer gewissen Zeit hat der König seinen Hofnarr gerufen. Der war sehr krank. Er wusste, er würde sterben. Sagte zu seinem Hofnarr, weißt du, ich gehe auf eine lange Reise. O, sagt der Hufnarr, und wann kommst du wieder? O, sagt er, ich komme nie wieder. Sagte der Hufnarr, hast du dich für diese Reise vorbereitet? Nein, sagt der König, das ist gerade das Traurige. Ich habe mich nicht vorbereitet. O, sagt der Hufnarr, dann nimm du den goldenen Zepter, du bist ein größerer Narr, wie ich es bin. Ich sage, meine Botschaft ist einfach dieses. Ihr müsst eines Tages vor Gott stehen, ein jeder von uns. Ich möchte nur ermutigen, dass ihr euch vorbereitet für den Tag, der ganz bestimmt kommt. Naja, das war so ein bisschen wiederum anders. Ich musste ja natürlich durch Übersetzung sprechen. Ein paar Mal Deutsch, aber meistens Englisch. Die Deutschen sind ja fast alle schon ausgewandert. Die Gemeinden, wo sie früher ziemlich stark vertreten waren, waren zu der Zeit schon fast nicht mehr, waren fast keine Deutschen mehr da. Ja, was soll ich euch noch sagen? Ich denke, da habe ich so ein bisschen von der Vergangenheit berichtet, auch sogar schon, was ich jetzt tue. Ich weiß nicht, was ich sonst noch weiter zu sagen habe. Ich weiß, ihr kennt mich alle schon. Ich habe nochmal das Buch mitgebracht, Man trifft sich nie von ungefähr. Sollte jemand hier sein, der es noch nicht hat, möchte es gerne haben. Ich habe auch nochmal die Kassetten und leider keine neue, es sind die alten. Ich hoffe bald wieder neue zu haben. Aber die sind da und bei mir ist das so, Inflation hat es bei mir noch nicht getroffen. Die Preise sind noch die gleiche. Das ist schon was Außergewöhnliches, nicht? Wie voriges Jahr, ihr dürft nehmen, was ihr wollt und zahlen, was ihr wollt. Ihr dürft auch nehmen und braucht nicht zu zahlen. Ihr könnt auch zahlen und braucht nicht zu nehmen. Das ist doch schon das alte Thema, nicht? Kennt das schon, ja? Da ist eine kleine Büchse da. Aber ich verteile sie gerne. Auch heute wiederum hat angehalten, da war ein Mann mit einem LKW. Ich sage, hier eine Kassette für dich zum Lachen und zum Nachdenken. Ich habe viele davon verteilt, ließ schon gleich, als ich anfing hier, 1000 vervielfältigen und fast alle schon weg. Muss wieder gehen zu meinem Bruder, der ist immer wieder vervielfältigt, Bruder Rotenpieler. Und ich brauche sehr, sehr viele Kassetten. Für mich ist das einfach ein Samen. Und ich muss euch sagen, der Grund, weshalb ich das tun kann, Leute sind so großzügig, dass finanziell trägt sich die Sache gut. Das kann ich euch sagen. Deshalb, wenn du nehmen willst und nicht zahlen, bitte, sei so frei. Gott hat wunderbare Wege immer wieder. Der schenkt und er schenkt. Ihr kennt ja meine kleine Geschichte von dem Bauer, der war so großzügig und er war sehr reich. Da fragte mal ein Bruder zu ihm, ja, wie tust du das? Du gibst so viel für die Reichsgottesarbeit und doch hast du noch so viel. Oh, sagte, das ist ganz einfach. Ich habe einen Speicher voll Weizen. Ich schaufle raus, Gott schaufelt rein, aber seine Schaufel ist größer wie meine. Und deshalb kam er nie zu kurz. Das stimmt, seine Schaufel ist größer. Wenn wir nur ihm Gelegenheit geben, diese große Schaufel auch zu benutzen. Er schaufelt gerne rein. Ich dachte heute Abend über einen Abschnitt, es ist ja nicht mehr Ostern, aber ich denke, man macht manchmal einen Fehler, dass man vielleicht über die Auferstehung und das Kapitel 24 im Lukas-Evangelium vielleicht nur zu der Zeit gebraucht. Aber ich möchte heute Abend einige Dinge darüber weiter sagen. Eben über die Auferstehung. Für mich ist das nochmal in diesem Jahr noch wichtiger geworden. Als Jesus am Kreuz für uns starb, dann hat er die ganze Schuldschrift, die gegen uns war, ausgelöscht. Das ist der Vers, den ich auch gebrochen auf dieses Traktat. In Kolosser 2, Vers 14 sagt es, dadurch, dass er, Jesus, der gegen uns bestehende Schuldschrift, welche durch Satzungen uns entgegen war, auslöschte und sie aus der Mitte tat, indem er sie ans Kreuz heftete. Auch heute, als ich so fuhr auf der Autobahn, dachte ich nochmal so nach, oh Herr, was habe ich aber viel versagt. Ich bin so dankbar, dass du bereit bist, mir zu vergeben. Für mich ist das so ein großes Wunder, egal wie tief man gesunken ist, seine Vergebung reicht. Wir werden gewaschen, sagt uns die Bibel, weißer denn der Schnee. Mir kam das so ins Gedächtnis. Ich war mal in Wisconsin, in der Nähe von Chicago. und ging, wurde von einem Bruder eingeladen, mal zum Gefängnis zu gehen. Er betreute da Gefangene. Ja, ich dachte, gut, ich gehe gerne mit. Ich hatte gar nicht gedacht, dass er mich sonst noch würde eine Aufgabe geben. Aber wir gingen an einer Tür vorbei. Da sagte er zu mir, Ernst, da sitzen die Schwerverbrecher. Geh du mal rein und gib du ihnen eine Botschaft. Ich hatte so viel Zeit, mich vorzubereiten, wie es nimmt, durch eine Tür zu gehen. Ich schickte ein SOS nach oben. Herr, gib mir irgendein Wort, welches ich sagen kann. Und da kam mir diesen Vers im Sinn, den ich eben gelesen habe. Und sagt, wisst ihr, ab jetzt hinter diesem Gitter oder auf dieser Seite, Jesus hat unsere ganze Schuld auf sich genommen. Er hat sie alle vergeben, gewaschen durch sein Blut. Man geht ja nicht zur Hölle, weil man gesündigt hat, sondern man geht zur Hölle, weil man die Erlösung, die Vergebung nicht annimmt. Das ist ja das Problem. Die Vergebung ist groß genug. Wie ihr wisst, bin ich viel gereist. Ich war irgendwo, ich war in Wirklichkeit in den Vereinigten Arabischen Emirats und bekam da ein Buch in der Hand. Auf Englisch hieß es, das war nämlich ein englisches Buch, Das Kreuz und das Hackenkreuz. Ich glaube, es gibt es nicht auf Deutsch, oder vielleicht, ich weiß es nicht. Das ist die Geschichte von einem amerikanischen Geistlicher, der nach dem Krieg die 21 Verbrecher in Nürnberg hat betreut, geistlich. Jeden Tag hat er eine Andacht. Und er sagt, die Männer kamen, der Göring und der Goebbels und alle Leute kamen und saßen in der Andacht. Am Ende, ehe sie dann hingerichtet wurden, war einer, ich denke, es war der Sokol, hatte 10 Kinder, eine gläubige Frau. Man kann sich gar nicht vorstellen, was wohl damals zu der Zeit gelaufen muss sein. Aber er soll noch am Ende die Vergebung des Herrn angenommen haben. Wenn das stimmt, das weiß Gott, dann werden wir eines Tages im Himmel sein, mit einem Mann, wahrscheinlich mit Blut von Millionen Menschen an seine Hände. Vergebung. Reicht das zu, was Jesus tat am Kreuz? Jawohl. Egal, wie schwer wir gesündigt haben. Und darüber dachte ich so heute nach, als ich so fuhr, Herr Jesus, danke, dass du für alle meine Sünden auch bezahlt hast. Wir haben in Lukas Kapitel 24, und jetzt möchte ich auf 5 verschiedene offene Dinge hinweisen. Das erste ist das offene Grab. Warum wurde das Grab geöffnet? Rebecca, warum wurde das Grab geöffnet? Der Stein wurde weggerollt. Ich habe ihren Namen vorher gehört, weißt du, deshalb weiß ich ihren Namen jetzt. Jetzt sagst du, hätte ich nur nicht meinen Namen gesagt. Ja, kannst du mir sagen, warum der Stein weggerollt wurde? Muss ich deinen Papa fragen, mal ob der weiß. Mal sehen, was der Vater sagt. Warum wurde der weggerollt? Oh, oh. Vorsicht, was du sagst.
Ja, genau.
Na, was meint ihr? Eines ist klar, nicht um Jesus rauszulassen. Stimmt auch nicht. Er ging später durch verschlossene Türe. Ein Stein konnte Jesus nicht halten. Warum wurde der Stein weggerollt? Um die Jünger reinzulassen. Jemand sagte, es gefiel mir gut. Wenn der Stein nicht wäre weggewälzt, dann würden heute noch römische Wächter dastehen und das Grab bewachen. Wie hätten sie wissen können, dass es leer ist, nicht? Deshalb musste der Stein weggerollt werden. Und in Römer 4 sagt uns dieses, das ist, was durch die Auferstehung geschah. Es sagt in Vers 25 von Jesus, welcher um unsere Übertretungen willen dahingegeben und zu unserer Rechtfertigung auferweckt worden ist. Zu unserer Rechtfertigung auferweckt worden ist. Was heißt das? Er hat uns die Schuld weggenommen. Sagen wir nur mal, ich wohnte hier und ich fing an, in einem Lebensmittelgeschäft zu kaufen und ich ließ das aufschreiben. Am Ende habe ich Schulden von etwa 5.000 Mark. Das wird den Inhaber schon ein bisschen zu viel. Er sagt, Mensch, du musst jetzt mal bezahlen. Und dann kommt Walter und bezahlt mir die ganze Schuld. 5.000 Mark. Dann ist meine Schuld bezahlt. Da kann der Besitzer mir nicht wieder auf die Schuld aufmerksam machen. Es ist weg. Aber ich weiß ganz genau, dass jedes Mal, wenn ich reingehe, wird der Mensch denken, oh, da kommt der wieder. Wer weiß, nicht? Vielleicht will er wieder versuchen, Schulden zu machen. Aber weißt du, Rechtfertigung heißt, nicht nur ist meine Schuld bezahlt, aber ich werde gesehen, als ob ich nie Schuld gemacht habe, als ob ich nie gesündigt habe. Ist das nicht großartig? So sieht er uns nicht. Es wurde mal eine Klasse von Jungs gefragt. Jungs, ist da irgendetwas, was Gott nicht tun kann? Und ein Kleiner hob seine Hand und sagte, ja, Gott kann meine Sünden nicht sehen durch das Blut des Herrn Jesus. Stimmt das? Jawohl. Er sieht uns, als ob wir nie gesündigt hätten. Das ist Rechtfertigung. Denk mal, was das bedeutet. Das Grab wurde geöffnet. Das Grab ist offen. Weißt du, wir haben verschiedene Bilder, wie Gott mit unseren Sünden gehandelt hat. Wir lesen, dass Gott hat unsere Sünden hinter seinem Rücken getan, so sagt der Psalmist, hinter seinem Rücken. Und die Amerikaner singen so gerne, Our Lord is marching on. Unser Gott marschiert vorwärts. Guckt sich nicht um, was ist wohl hinten? Nein, er hat unsere Sünden hinter seinem Rücken getan. Ein weiteres Bild. Er hat unsere Sünden so weit von uns getan, wie der Osten vom Westen. Nicht der Norden vom Süden, das könnte man messen. Aber das andere kann man nicht messen. So weit wie der Osten vom Westen, so weit hat er unsere Sünden von uns gebracht. Oder Jesaja sagt, er hat mit unseren Sünden weg getan, so wie der Nebel oder wie eine Wolke. Weg sind unsere Sünden. Oder Micha sagt sogar, er hat sie im Meer, wo es am tiefsten ist, versunken. Also, so sind unsere Sünden hinweggetan. Das ist die Rechtfertigung. Der Sacharja, der Prophet, der spricht davon, und dann wurde dem Josua gesagt, nehmt ihm die unreine Kleider, seine schmutzige Kleider, und zieht ihm Feierkleider an. Ich hörte heute, ich habe so einen Series, also 12 Botschaften über die Offenbarung. Wenn ich so reise, mache ich manchmal Bibelstudium, ich höre manchmal Kassetten. Und heute war eben das Thema eben aus Offenbarung Kapitel 19. Und ich freue mich immer, wenn jemand auch so glaubt wie ich. Ich meine, dann weiß ich, das sind kluge Leute, nicht? Also, er spricht genauso wie ich, er hat die gleiche Überzeugung. Ist doch wunderbar, nicht? Naja, es gibt andere, die haben nicht unsere Überzeugung, aber ich muss die trotzdem lieben. Aber die werden es eines Tages sehen, weißt du, es dauert nur ein bisschen länger. In jedem Fall, und er brachte dieses, in Wirklichkeit hat mich das, er hat es in andere Worte nochmal gesagt. Er sagt da, dass alle Kinder Gottes, denen wird allein oder Kleider gegeben. Ich sagte jetzt in der Schlachtübersetzung, ich habe jetzt den ganzen Tag wieder Englisch gedacht. Sollte wieder. Aber er sagt hier nämlich, dass sie werden, alle, die ganze Gemeinde wird gekleidet. Es steht in Kapitel 19. Naja, wenn jemand das hat, dann sagt mir, was steht da geschrieben. Und an seinem Kleide. Ist interessant. Wenn man das weiß, es steht genau da geschrieben und man kann es nicht finden. Ja, sie waren angetan mit weißer und reiner Leinwand. Das wollte ich. Da steht es geschrieben in Vers 14. Also jedes, alle diese Gotteskinder, reine, und in Wirklichkeit sagt es in einer anderen Übersetzung, da geht es dann weiter, er sagt nämlich, dass sind die Gerechtigkeiten, mit Gerechtigkeit richtet und streitet und so weiter. Und dann, hätte ich das früher noch mal nachsehen sollen, nicht? In jedem Fall ist der Gedanke hier, dass diese Leinwand, diese Kleider, das sind die gerechten Werke der Gläubigen. In anderen Worten, du wirst ein Kleid haben, was du dich selber hast angefertigt. Das, glaube ich, steht so geschrieben. Was heißt das? Wir werden irgendwie merken, was der andere getan hat für den Herrn. Das wird an dem Kleid zu sehen sein. Die gerechte Taten, das ist die Übersetzung, so wurde mir gesagt. die gerechten Taten der Gläubigen. Vers 8. Oh ja, gut, danke. Naja, ich empfehle, dass ihr alle nochmal Offenbarung 19 liest, ehe ihr schlafen geht heute Abend. Da habt ihr alles ganz klar, nicht? Aber das andere, was ich auch schon mal gesagt habe, Bruder Walter sagte mir schon vorher, viele würden meine Predigten vielleicht nicht behalten, aber die Geschichten, da muss ich doch weitere Geschichte erzählen, nicht? Das wenigstens behält man. Aber dieser selbe Gedanke kommt auch zum Ausdruck durch eine Geschichte, die ich mal las, von einem reichen Mann, der gab seinen Knecht Geld und sagte, du sollst damit ein Haus bauen. Ich werde verreisen, du baue ein Haus und wenn du Geld übrig hast, das kannst du behalten. Da fängt der Mann an zu bauen. Oh, dachte er, ich brauche nicht die beste Qualität zu kaufen. Billige Qualität wird das auch tun. An der Wand, später habe ich mit Farbe das bedeckt oder mit Tapete. Fußboden, da tue ich später einen Teppich drauf, dann merkt man das auch nicht. Und da baute er und versuchte, wo er nur konnte, wir sagen auf Englisch, wo er nur konnte, eine Ecke abschneiden, auf dass er mehr Geld übrig haben würde am Ende. Das Haus wurde fertig, der Mann kam zurück und er geht und sagt, hier sind die Schlüssel. Oh, sagt der Herr, der Chef, weißt du, das Haus kannst du haben, das hast du für dich gebaut. Da kannst du dich wohl vorstellen, wie er dachte, als später die Ecke auf einmal absagte, hätte ich das gewusst, hätte ich bessere Qualität gebraucht. Was will ich damit sagen? Ich glaube, so etwa wird das sein, wenn wir eines Tages vor Gott stehen. Denke mal daran, wie könnten wir Gott helfen? Es gibt Leute, die meinen, ach, jetzt werde ich mal 10 Mark in der Kollekte tun, Gott ein bisschen helfen, nicht? Also, wirklich so denken, Leute, ich würde staunen. Oder ich gehe auch mal zur Kirche, oder ich gehe mal zur Messe, weißt du, ich muss dir Gott ein bisschen helfen, nicht? Kein Gefallen tun. Ich denke oft, wenn ich so durch das Land reise, und das ist wunderschön, Deutschland überall, da sieht man die wunderbaren Blumen und alles ist schön. Wie könnte ich so einem Schöpfer helfen, einen Baum wachsen machen oder vielleicht die Blumen schöner machen? Es geht nicht. Gott braucht meine Hilfe gar nicht. Ich kann Gott nicht helfen. Und so in Wirklichkeit baust du nicht für Gott, du baust für dich selber. Und an dem Tage wird Gott sagen, gut, so hast du gebaut, das ist dein Haus. Derselbe Gedanke wie auch mit den Kleidern. Irgendwie, weil die Bibel es sehr klar macht, dass Gott belohnen wird für die Dienste, die wir für ihn getan haben. Wie geht's? Spreche ich zu schnell? Ich meine, kommt alle mit, ja? Geht's, ja? Dankeschön. Ich muss immer ein bisschen aufpassen. Die Schweizer hatten auch Schwierigkeiten mit meinem Akzent. Und die Süddeutschen auch. Hier, glaube ich, kommt ein bisschen mehr. Vielleicht geht's ein bisschen besser hier. Also, das offene Grab. Die Gerechtfertigung. Gott hat uns gerechtfertigt. Ich habe manchmal gedacht, wenn ich jetzt in den Himmel komme und ich bin mit Jesus, dann kommt mir der Gedanke, Jesus wird sich bestimmt daran erinnern, wie ich zu der Zeit mal ihm verleugnet habe. Und wenn das so wäre, würde ich mich gar nicht wohlfühlen im Himmel, würdest du? Wenn er sich doch noch daran erinnern würde, damals und damals, kannst du dich auch, wenn man so denkt, an einen Apostel Paulus, der sogar die Gläubige hat hingerichtet, könnte er sich wohlfühlen im Himmel, wenn er merkt, was er getan hätte? Oder du oder ich? Und deshalb bin ich so froh, dass die Bibel sagt, dass wenn Gott uns vergibt, dann vergisst er. Das kann er tun. Ich dachte an einige Dinge, die manchmal auch so, was man so sieht, so Schmutziges auf der Straße, ach weißt du, immer wieder, nicht? Oder man geht in die Raststätten rein, und immer wieder. Und, oh Herr, wie kann ich das loswerden? Weißt du, du weißt, was ich meine, nicht? Diese Bilder, die man sieht, all das, was so ist, und das ist so schwer. Und das Komische ist, das kommt immer wieder zurück. Du weißt, was ich meine, nicht? Man wird es nicht so leicht los. Man kann es nicht vergessen. Ich weiß, der einzigste Rat ist, dass man versucht, etwas Positives reinzutun. Aber das ist auch noch so schwer, nicht? Aber hier sagt es, Gott vergibt und er vergisst. Preist den Herrn für das offene Grab. Das Zweite. Hier war die Last in Lukas 24, und da will ich jetzt kurz mal schauen. Da sagt es eben so, dass zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus waren. Und wie hießen die Jünger, die beiden? Irgendjemand? Wie hießen die beiden Jünger? Waren das Petrus und Johannes? Jakobus und Andreas? Wer war es? Na? Irgendjemand? Oh, oh. Richtig. Und die andere? Oder der andere? Wird nicht gegeben. Der Name wird nicht gegeben. Nur der Kleopas. Ich weiß gar nicht, wer da. Könnte eine Frau auch ein Jünger sein? Oder eine Jüngerin? Ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Könnte das eventuell seine Frau gewesen sein? Ich glaube ja. Warum? Die haben ja ihm eingeladen zum Essen, nicht? Da muss da eine Frau dabei gewesen sein, nicht? Essen vorbereitet. Wozu gebrauchen wir die Frauen, nicht? Immer wieder. Die kommen doch, dann sind die sehr nützlich, wenn es ums Essen geht. Naja, das weiß ich auch nicht genau, aber vielleicht könnte es gewesen sein, dass es seine Frau war, die dabei war. In jedem Fall, sie gingen und sie sprachen. Worüber sprachen sie? Oh, das, was ihnen noch so klar im Gedächtnis war, Jesus, und was er alles gelitten hat und alles durchgemacht hat, und dann dieses furchtbare, grausame Sterben am Kreuz. Wie könnte man sowas aber auch vergessen? Man kann sich das fast, wenn man nur mal so versucht, sich das bildlich darzustellen. Man hat hier die verschiedenen Filme, und wenn man so, ich sah noch ein bisschen davon über Ostern, nur mal so auf Fernsehen, ein bisschen von dem Bild, und dann dachte ich auch, ja, man kann das wohl schlecht darstellen. Wie kann ein Mensch Jesus da so darstellen? Aber doch dachte ich, ja, dieses mit der Peitsche könnte man sich schon ein bisschen vorstellen. Die Haare aus dem Gesicht gerissen, ins Gesicht gespuckt und all dieses. Und was mir auch viel war, das haben sie gar nicht für die anderen beiden, für die Schächer getan. Nur Jesus, nicht wahr? Wir lesen gar nicht, dass sie die Schächer so behandelt haben. Kein Dornenkron auf die Schächer. Wurden nicht ausgepeitscht, soweit die Bibel berichtet. Wurden ans Kreuz geschlagen. Aber Jesus musste all das noch zusätzlich. Es war schon furchtbar genug, am Kreuz genagelt zu werden. Aber all das hatte auch noch. Und so sprachen sie darüber. Und auf einmal kommt eine dritte Person und geht mit. Und dann stellt er Fragen. Was? Und dann sind die beiden auf einmal, was? Weißt du überhaupt nicht Bescheid, was alles da geschehen ist? Und sie sagten noch, wir hatten so gehofft, dass der sein würde, welcher Israel erlösen würde. Und jetzt ist er so traurig gestorben. Und dann fängt Jesus an und sagt in Vers 25, er sprach zu ihnen, O ihr Toren, wie langsam ist euer Herz zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Müsste nicht Christus solches leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er hob an von Mose und von allen Propheten und legten ihn in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezog. Das muss eine interessante Bibelstunde gewesen sein. Denkst du nicht auch? Wo fing er an? Bei Mose. Wo haben wir die erste Verheißung, der erste Hinweis auf das Sterben des Herrn Jesus in den Mose-Büchern? Wo haben wir es? Meine Maria, müsst ihr wissen, ich war ja mal in der Bibelschule bei mir. Ja, bestimmt, ja, danke schön. 1. Mose 3, Vers 15. Was wird da gesagt? Da hat Gott gesagt zu der Frau, dein Same, nicht? Der Same würde was? Die Schlange, den Teufel, den Kopf zertreten. Ich war in Einsiedeln. Einsiedeln ist ein Hochburg von Katholizismus in der Schweiz. Eine sehr große Kirche und so weiter. Und da steht draußen eine Statue von Maria. Und dann ist sie sogar unter Glas. Und da guckten wir, als wir da waren, und weißt du, worauf Maria steht? Sie steht auf dem Kopf der Schlange. Sie zertritt die Schlange den Kopf. Das ist nicht biblisch. Nicht Maria tut das. So kann man sehen, wie leicht man solche Wahrheiten verdrehen kann. Es ist ein Hinweis auf Jesus, auf den Sieg von Golgatha. Also, wahrscheinlich hat er da angefangen. Und da geht er weiter. Ich denke, viele Dinge. Ich denke, er hat auch bestimmt auf die eherne Schlange gewiesen. Weil das auch schon in Johannes 3 hat Jesus besonders Wert darauf gelegt. Wie die Schlange erhöht wurde, so muss auch das Menschensohn erhöht werden. Was hat er noch getan? Wahrscheinlich auf das Passahlamm hingewiesen. Blut an die Türpfosten und an die Oberschwelle. Weil ohne Blut keine Vergebung. Oh, und ich weiß nicht was alles. Vielleicht auch hat er auf den Fels hingewiesen, weil Paulus uns in 1. Korinther 10 sagt, der Fels, das war Jesus, der dem Volke folgte. Das, der Fels, aus dem das Wasser kam. Vielleicht hat er auch erwähnt, das Holz, was in den Brunnen getan wurde, weil das Wasser bitter war. Und dann wurde durch das Holz, wurde das Wasser nämlich süß. Da müssen viele dieser Dinge, hat bestimmt der Herr Jesus erwähnt. Er sagt, von Mose und allen Propheten und aus allen Schriften, ich glaube bestimmt auch, dass er die Psalmen erwähnt hat, wo der Psalmist davon spricht, von seiner Kreuzigung und so weiter. In jedem Fall, hier das zweite ist die offene Schrift. Das erste, das offene Grab. Zweitens, die offene Schrift. Und da möchte ich dieses nochmal sagen. Sehr oft in meinem Gespräch, und das wirst du bestimmt bestätigen, sagt man, oh, das Alte Testament, das gilt heute nicht mehr. Hast du schon mal gehört? Vielleicht sogar manchmal schon gesagt? Stimmt nicht. Das Interessante ist, er weiß darauf hin, wie im Alten Testament schon vorausgesagt wurde, was geschehen würde. Ich denke nur mal an ein Kapitel in der Bibel, nur mal zum Beispiel, in Johannes Kapitel 19. Jesus hängt schon am Kreuz. Und dann sagt es noch viermal, auf das die Schrift erfüllt wird. Einmal, und das ist für mich so unverständlich, er sagt, mich dürstet, und was sagt es? Auf das die Schrift erfüllt wird. Keine Prophetie von Jesus wird unerfüllt bleiben. Viele sind schon erfüllt worden. Und dann sagt es weiter, dass kein Gebein, kein Knochen würde gebrochen werden. Und das ist für mich auch wieder so eine interessante Sache. Die Soldaten kamen, der Befehl war nämlich, die beiden Schächer die Beine zu brechen. Und wisst ihr warum? Uns wird gesagt, dass an dem Kreuz war ein Querholz, wo die Füße drauf ruhten. Sie versuchten ja den Tod so lang wie möglich auszudehnen. Das sollte nicht ein plötzlicher Tod sein. Wenn sie an den Armen gehangen hätten, dann würden sie erstickt. Und jetzt wurden die Beine gebrochen, dann fiel die ganze Gewicht auf die Arme und dann erstickten sie, dann sind sie eher gestorben. Deshalb die Beine brechen. Na, jetzt kommen die Soldaten und ich hätte gedacht, ach, macht dir nicht so viel aus, ob der in der Mitte tot ist oder nicht. Wir brechen ihm einfach die Beine, so ist uns der Befehl gegeben. Merkwürdig, sie haben es nicht getan. An beide Seiten die Beine gebrochen. Warum nicht in der Mitte? Wiederum. Weil die Schrift sagt, es wurde kein Gebein gebrochen. Warum haben sie ihm in der Seite gestochen? Die haben ja schon gesagt, er ist tot. Warum noch? Wiederum die gleiche Antwort. Auf dass die Schrift erfüllt wird. Das ist für mich so merkwürdig. Sein Gewand haben sie nicht geteilt, indem sie es zerrissen haben, sondern sie warfen das los. Warum? Auf dass die Schrift erfüllt wird. Meine Lieben, es ist gut, dass man Zeit nimmt, auch das Alte Testament zu lesen. Man sagt, das Neue Testament ist im Alten enthalten und das Alte ist im Neuen entfalten. So liest man das Alte Testament, auf dass man auch das Neue Testament versteht. Also, so wurden ihm hier die Schrift geöffnet. Und dann, das dritte, ich sehe, ich muss mich jetzt hier noch ein bisschen beeilen. Ich habe noch immer das gleiche Problem mit der Zeit. Das dritte ist eben das offene Haus. Gastfreundlich waren diese beiden. Sie haben gleich gesagt, komm doch rein. Und sie wussten gar nicht, dass das Jesus war. Sie waren einfach gastfreundlich, dass jemand, der mitlebt. Und haben sie gesagt, komm doch rein. Wir werden etwas Tee trinken, Brot essen. Und so kam er rein. Ich weiß nicht, ob das hier auch zutrifft oder nicht. Aber im großen Ganzen muss ich sagen, von Amerika, Kanada und auch vielfach wird mir gesagt, auch in Deutschland, dass man heute nicht so gastfreundlich ist. Jeder ist so beschäftigt mit sich, nicht wahr? Jeder hat zu viel. Ich weiß noch, wie gegrößer die Häuser, geschwinder die Häuser, desto weniger Zeit für andere. Ich muss nur sagen, für mich gilt das vielleicht nicht. Ich werde sehr, sehr, sehr gut aufgenommen. Überall. Freundlich, Leute. Aber ich höre das nur hin und wieder. Denke ich an einen Mann, der war umgezogen und ging zur Kirche, zu einer Versammlung oder was das war, und war schon 8 Sonntage gegangen und war entmutigt, weil ihm niemand hat eingeladen. Hat sich vorgenommen, ich gehe noch einmal und wenn mich niemand einlädt, dann suche ich mal eine andere Gemeinde auf. Da war er bereit, rauszugehen nach der Stunde. Und auf einmal sagte jemand zu ihm, hör mal, komm doch mit mir zum Mittagessen. Oh, sagt der Mann, ich bin schon 8 Sonntage hier gewesen. Ich habe mich vorgenommen, eine andere Gemeinde zu suchen, wenn mich nicht jemand würde einladen. Oh, sagt der andere, ich bin zum ersten Mal hier. Dann hat er ihm schon eingeladen, nicht? Also war einer, der war gastfreundlich, nicht? Aber das ist so wichtig, das sagt die Bibel. Sogar von den Ältesten, sie sollen gastfreundlich sein. Er sagt nicht, dass ihre Frauen, sondern sie selber, die Männer, sollen gastfreundlich sein. Natürlich hilft es, wenn die Frau dann auch gastfreundlich ist. Aber ich meine, das ist ein Befehl. Diese Leute hatten ein offenes Haus und haben ihn eingeladen, sodass er bei ihnen sein konnte. Und dann haben wir das Merkwürdige, dass als er das Brot brach, sagt es nämlich in Vers 31, da wurden ihnen die Augen aufgetan. Tja, wie hat er das Brot wohl gebrochen? Ich denke, als er die 5000 speiste, dann hat er das Brot gebrochen und er schaute gern Himmel, nicht? Und dankte Gott. Ich glaube, ich hatte das Brot geguckt und dachte, das wird nicht sehr weit reichen. Nicht? Aber nicht er, hat im Himmel. Er wusste von seinem Vater, der konnte das wirklich ausdehnen. Vielleicht hat er auch getan, das Blut gebrochen und nach oben zum Vater geschaut und gedankt, ich weiß nicht. Vielleicht haben sie auch gemerkt, wie er das brach, das ist ein bisschen anders, wie andere es taten. Aber sehr wahrscheinlich waren es die Nägelmale, was immer es war. Sie haben ihn erkannt bei dem Brotbrechen. Ihre Augen wurden aufgetan und sie erkannten ihn und sofort verschwand er von ihnen. Also, so haben wir hier offene Augen. Es ist interessant in der Bibel, wie alle Organen gefordert werden. Mit den Händen sollen wir nehmen, wo war ich unlängst, ganz kleines Baby, 5 Tage alt, kam gerade aus dem Krankenhaus. Interessant, man legt den Finger in Hand von dem Baby und dann tut es schon so, nicht? Sind eure Babys auch so geboren, nicht? Sind alle, wollen immer wieder was nehmen, nicht? Egal. Und wollen sie schmecken. Also, gut. Also so sind sie geboren. Jetzt kommen sie in die Welt mit diesem Gedanken, ich will haben. Und dann kommt man und bietet ihnen das ewige Leben an, dann tun sie so nicht. Dann wollen sie nicht mehr haben. Ist das erstaunlich? Die Bibel sagt, mit den Händen sollen wir nehmen, mit den Lippen sollen wir schmecken. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, nicht wahr? Mit den Füßen sollen wir kommen. Mit den Augen sollen wir sehen, mit den Ohren sollen wir hören. Ihr kennt vielleicht auch meine Geschichte von dem Mann. Ja, ich wiederhole schon manchmal, aber dann behält es besser. Es sind auch vielleicht etliche neue hier. Dieser Mann, der wollte das Evangelium nicht hören. Und das war der Busfahrer und sollte einen Bus voll Leute zu einem Evangelist nehmen. Und da war er da, und da musste er bleiben, bis sie wieder nach Hause fahren sollten. Aber er wollte nicht hören. Da hat er sich die Ohren zugehalten. Nur nicht das Evangelium hören. Dann hat Gott ihm eine Fliege auf die Nase gesetzt. Und es hat gekitzelt und gekitzelt, bis er endlich so tun musste. Und als er so tat, hat gerade dann der Evangelist gesagt, wer Ohren hat, der höre. Hat einen anderen Finger auch rausgenommen. Also, wir sollen hören. Gott will haben, dass wir hören. Mir fiel das auf. Vielleicht mehr hier wie irgendwann vorher, ich weiß es auch nicht. Aber als ich zuerst nach Deutschland kam, hörte ich ein paar Mal ein Pfarrer sagen oder Pfarrer sagen von Lydia und der Herr tat ihr Herz auf. Stimmt auch. Aber mir fiel erst später auf, da fehlte der erste Satz. Was war der erste Satz? Lydia hörte zu, nicht? Nicht als ob Gott irgendwie so ohne weiteres jemand das Herz auftat, tut er nicht. Er zwingt niemand. Aber sie hörte zu. Wir müssen hören. Der Glaube kommt durchs Hören. Und deshalb auch die Ohren. Und deshalb hat Jesus, hat er so wunderbar das eingerichtet, er will Prediger, die das Wort verkündigen. Das ist noch seine Methode, den Menschen das Evangelium zu sagen. Mir kam so im Sinn, auch wenn man so denkt an das, was man so alles sieht, mir wurde das einmal wichtig, dass meine Augen, nachdem ich ein Gotteskind wurde, geöffnet wurden auch für die Natur. Ich habe nie vorher gemerkt, wie schön die Blumen sind, wie schön die Vögel sind, wie schön die Wälder. Das kommt auch, wenn man einmal den Vater, den Hersteller, den Schöpfer kennenlernt. Dann auf einmal sieht man die Welt ganz anders, meine ich. Unsere Augen werden aufgetan. Nicht nur für das, was er getan hat bei der Erlösung, sondern auch seine ganze Schöpfung. Aber dann noch, und ich werde gleich schließen, das Letzte. Und das war ist in Vers 45. Da sagt es, nachdem sie so gesprochen hatte, dann öffnete er ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen, und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, dass Christus leiden und am dritten Tage von den Toten auferstehen werde und dass in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden soll unter allen Völkern. Also, er hat ihnen das Verständnis geöffnet. Einmal war das Grab offen, ihre Augen, die Schrift wurde geöffnet, das Haus war offen, ihre Augen wurden geöffnet und jetzt noch das Verständnis. Das tut er, wenn wir bereit sind zu hören. Und hier merkte ich nochmal, wir sind tatsächlich ganz und gar abhängig von ihm. Der Herr erwartet ein kindliches Vertrauen. Oh, das habe ich so oft gesagt und ich denke, es ist so wichtig. Ich war in der Nähe von Freudenberg, verwechsel das immer, hier bei Siegen. Und da hatte ich gepredigt, das ist Freudenberg, ja? Freudenberg. Hatte ich da gepredigt und am nächsten Tag traf ich wirklich halt einer von der Leitung, von der Gemeinschaft. Und ich hatte in der Predigt gesagt, dass unsere Tochter mit 3 Jahren hat den Herrn Jesus angenommen. Sie behauptet das heute noch mit 42 Jahren, dass sie zu der Zeit mit 3 Jahren schon ganz klar verstand, sagt, Vater, ich weiß, wo das war eine Kinderfreizeit. Für sie ist das noch ohne Zweifel. Sie hat auch gesagt, 3 Dinge sind nur notwendig. Einmal, dass man weiß, dass man gesündigt hat. Das kann man ein 3-jähriges Kind schon sagen. Zweitens, dass die Sünde gestraft werden muss. Das kann man auch schon ein Kind beibringen. Drittens, dass jemand anders bereit war, die Strafe auf sich zu nehmen. Sie sagt, Vati, das wusste ich. Und ich habe bereits zu der Zeit schon den Herrn Jesus angenommen, der für mich die Strafe genommen hatte. Da kam einer nach dem, und der war sehr, ja, das hat ihm gar nicht gefallen. Ja, Herr Klaassen, mit 3 Jahren kann man sich nicht bekehren. Und ich dachte, wie alt muss man dann sein? Naja, hat ein bisschen so undeutlich gemeint, 18 vielleicht und so weiter. Ja, wissen Sie, die Bibel sagt aber, sagt Jesus nicht selber, es sei denn, ihr werdet wie Kinder. Und ist es nicht klar, dass ein Kind erst noch im Grunde genommen besser versteht wie Erwachsene, meine ich oft. Es ist nicht so, dass man braucht unbedingt älter zu werden. Deshalb sagt Jesus nicht, es sei denn, ihr werdet wie Theologen, sondern es sei denn, ihr werdet wie Kinder. Wenn das Verständnis, wenn man bereit ist zu hören, dann kann der Herr uns das Verständnis öffnen. Und das ist so wichtig, dass er das tut. Also, nur nochmal zusammenfassend, das ist der Schluss. Das ist, dank Gott, wir können Gott danken für das offene Grab. Für mich wieder eine ganz wunderbare Tatsache. Er ist auferstanden. Warum? Um uns zu rechtfertigen. Die offene Schrift. Und ich kann euch nur ermutigen, noch immer mehr Zeit zu nehmen, zu lesen und zu fragen, Gott, was willst du mir sagen durch das Wort? Viel wichtiger als alle anderen Bücher, als die beste Prediger. Wichtig, dass wir lernen zu lesen und das aufzunehmen, was er uns gesagt hat. Danach dazwischen nur so, werde ich nicht so betonen, das offene Haus für den Herrn Jesus besonders wichtig. Er hat sogar in Johannes 13 gesagt, ich denke manchmal an den Vers, ich wende den nicht gerne an, doch meine ich, ich darf es, wenn ich jetzt, wo ich bin, bei Schwester Dresbach, sage, was ihr Jesus hier sagt. Er sagt so, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, welchen ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer mich aber aufnimmt, der nimmt auch den, der mich gesandt hat. Wenn ich ein Gesandter bin, wenn ich das auf mich nehmen darf, und ich muss euch ehrlich sagen, ich reise nicht durch das Land, nur um das Land zu sehen, das habe ich schon alles gesehen vorher. Ich reise nicht durch Deutschland, weil ich irgendwie versuche, Geld zu sammeln, Bibelschüler zu werben oder irgend sonst was. Ich meine aufrichtig sagen zu dürfen, ich möchte Leute ermutigen, wo ich kann jemanden zum Herrn führen. So meine ich schon, ich kann sagen, ich bin ein Gesandter. Und dann gucken wir, was es sagt. Und das ist dann schon, wenn man so sagt, wenn Sie mich aufnehmen, sagt Jesus, dann nehmen Sie Jesus auf. Welch ein Vorrecht, wenn man ein offenes Haus hat für den Herrn, für seine Kinder. Also das offene Haus, dann hatte ich nochmal erwähnt, offene Augen, er öffnet die Augen und er öffnet das Verständnis. Vielleicht hilft uns das ein bisschen. Ich bin so dankbar, dass man diese Worte weiter sagen kann. Ich freue mich, dass ihr da wart. Wollen wir noch zusammen beten? Himmlischer Vater, wir sind dir so dankbar, dass wir dein Wort haben und auch gerade dieses Kapitel. Wir sind so dankbar, dass der Herr Jesus auferstanden ist, hat unsere Sünden alle ans Kreuz genagelt und hat uns gerechtfertigt, sodass wir vor Gott stehen können, als ob wir nie gesündigt hätten. Danke auch, Herr, dass du bereit bist, uns die Schrift zu öffnen, auch heute, wenn wir bereit sind zu lesen, nachzusinnen, wirst du uns auch diese Tatsachen öffnen. Du bist auch bereit, unsere Augen zu öffnen, dass wir sehen und unser Verständnis, dass wir verstehen. Danke, Herr, für diese Verheißungen, für diesen Abend. Wir befehlen uns dir an und bitten, dass auch gerade dieser Abend uns etwas näher zu dir geführt hat. Amen.